Ja, danke, Uwe, für die lieben Worte und auch für die Einladung hier. So, alle 45 Jahre komme ich mal nach Duisburg, ne? Da war ich vor 45 Jahren schon mal. Wer kann sich da noch dran erinnern? Ich war mit meinem Vater 1963 hier. Wer ist danach geboren? Da wart ihr damals noch alle beim lieben Heiland. Ja, wie hieß der Bruder damals? War das Bruder Koschorek, denke ich, ne? Schätze ich mal. Ja, was habe ich nicht gesagt? Du hast nicht gesagt, dass ich 8 Enkelkinder habe.
Das stimmt, das weiß ich noch nicht.
7 Gradlinige und ein adoptiertes. Wir haben, ja, 65 dieses Land verlassen, weil wir glaubten, dass wir in Südamerika den Platz haben, den Gott für uns bestimmt hat. Wir sind damals nicht als Missionare ausgewandert, sondern ja, einfach so, Gottes Arbeit zu tun. Keine Mission hätte mich damals ausgesandt. Ich hatte nicht die Qualifikation. Ich war Fremdsprachenkorrespondent. Ich hatte 2,5 Jahre in einer bekannten deutschen Auskunftei in der Auslandsabteilung in 4 Sprachen übersetzt. Dann habe ich Gesangunterricht genommen bei einer ehemaligen Primadonna von Berlin. Ich habe dann noch verschiedene Studien gemacht, Betriebswirtschaft und so weiter. Ich wollte eigentlich nie in den sogenannten geistlichen Dienst gehen, weil ich gesehen habe, wie es meinem Vater ging. Das ist nichts. Besser mit diesen Händen sein Geld verdienen und nicht auf die Spenden von arbeitenden Gläubigen abhängig sein. Das wollte ich nie. Als ich das erste Mal Geld annehmen musste für das, was ich tat, nämlich ich sang damals in Nordamerika, da hatte ich einige Probleme. Ich hatte nur unbezahlten Urlaub genommen für 5 Monate und begleitete meinen Vater in Nordamerika, Kanada, USA, während der Kuba-Krise, vorher, nachher. Ja, damals hat sich dann das auch entschieden mit meinem Dienst. Aber besser Geld selber verdienen, hart dafür arbeiten. Ja, guckst du komisch, ne? Ja, ist klar. Aber ich habe damit ein Problem gehabt. Ich habe das noch immer. Es hat mich nie ganz verlassen. Ich habe auch immer wieder mal versucht, selber was zu tun. Naja, wie auch immer. Ich war 2 Jahre mit meinem Vater unterwegs, lernte viele Leute kennen, war auf Weltkonferenzen, war in Helsinki, war in Deutschland, habe viele Gemeinden hier besucht, in Südamerika, Nordamerika. Und dann eines Tages auf einer Reise 6 Monate in Südamerika, dann bekam ich eine deutliche Anweisung vom Herrn: Geh hier an diesen Ort. Und das habe ich einfach so wahrgenommen. Ich wusste, das ist der Herr. Ich kannte ja seine Stimme. Er hat nicht laut zu mir gesprochen, aber ich spürte seine Gegenwart und ich wusste, das ist er. Und wenn er meint, dass ich dahin soll, dann gehe ich doch. Klar, mache ich. Ich hatte vorher, weil ich wusste, dass ich in den Dienst gehe, da hatte ich mir einen Privatlehrer genommen, habe Griechisch gelernt, Sprachen Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Sprachen ist was Wunderschönes. Und wenn du denkst, du wirst älter, ich gebe all denen, die über 40 sind, den guten Rat, lernt Sprachen. Und eine der besten Sprachen, wirklich auch eine der besten Sprachen, die man wirklich lernen kann, in diesem Alter ist Hebräisch. Weil es eine völlig andere Sprache ist als Englisch oder Französisch oder Latein oder Griechisch. Es ist eine semitische Sprache. Dann trainiert ihr euer Gehirn. Damit verbessert sich die Gehirnleistung, die Merkfähigkeit. Und ihr könnt manche Erscheinungen, die sich so im Alter kundtun, ein bisschen hinausschieben. Nach hinten rausschieben. Und das ist immer gut. Lernt Hebräisch. Ihr werdet sehen, was für einen gewaltigen... Ich hoffe, dass einer auf die Idee kommt heute Abend. Ich will das doch nicht einfach so in den blauen Dunst hier hineinreden. Also ich fing mit 51 an, Hebräisch zu lernen. Da war ich ein alter Knochen. Ne? So, und dann bin ich ausgezogen. Wir haben dann dort in Südamerika gearbeitet und der Herr hat Erweckung geschenkt. Viele Menschen haben sich bekehrt. Es sind eine Reihe von den, eine ganze Menge Gemeinden entstanden. Es hat sich einiges getan. Gott sei Dank. Jetzt habe ich dann auch dafür noch Verantwortung im Missionswerk. Aber das ist heute nicht das Thema. Seit 1996 arbeite ich mit der Jerusalem-Schule für synoptische Forschung zusammen, einer Gruppierung von christlichen und jüdischen Gelehrten, die am Neuen Testament arbeiten und seit 2005 mit der Internationalen Christlichen Botschaft. Bin auch dafür unterwegs, wer Wort und Geist liest, die Monatszeitschrift. Der hat schon mal von mir eine Kolumne da drin gefunden. Orientierung oder wie das auch immer heißt. Lest euch das mal durch. Und das ist unsere Arbeit. Heute Abend möchte ich sprechen über Israel. Gestern und heute. Berufungen. Entwicklungen und Aufgaben der Gemeinde. Morgen früh habe ich als Thema ein sehr seltenes Thema. Schabbat. Sabbat. Nun wird der eine oder andere fragen, haben wir davon nicht schon genug? Einige von euch haben in ihrem Herzen jetzt eben gerade bestimmt, ehe wir aus der Gnade fallen, hören wir uns das lieber nicht an. Tatsache aber ist, dass wir über Sabbat und Sonntag fast keine Literatur bei uns haben und dass wir darüber sehr wenig wissen, wirklich sehr wenig wissen, dass wir entsprechend auch mit unserem Sonntag umgehen. Kommt bitte morgen, nehmt das auf und ändert euer Leben in Bezug auf den Feiertag, den Gott uns gegeben hat. Wenn ihr etwas ändern müsst. Israel ist ein wichtiger Punkt. Was heißt Israel? Viele sagen Gotteskämpfer. Diese drei Buchstaben, S-R-A, finden wir in dem Wort Sarah wieder. Das ist eine Wurzel. Jedes hebräische Wort besteht aus drei manche allerdings ausnahmsweise aus zwei Buchstaben. Sarah und Israel haben dieselbe Wurzel. Sarah heißt die Fürstin. S-R-A, das bedeutet so viel wie Fürst sein, Vorbild sein. El heißt Gott, Israel, aber das ist noch nicht die Lösung. Wir wissen, dass Jakob mit einer übernatürlichen Gestalt gekämpft hat. Es ist nicht gesagt, dass es ein Engel war, es ist nicht gesagt, wer es war. Aber der ist so beeindruckt, dass er sagt, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft, du sollst jetzt Israel heißen. Nach einer anderen Sache, das war vor der Begegnung mit Esau, nach einer anderen Sache, nämlich dieser Schande, die sich dort in Schechem abspielt, Dinah, ne? Die beiden Söhne Shimon und Levi, die töten die Einwohner von Schechem. Und dann kommt Jakob in die Bredouille und sagt, Mensch, wir sind nur ein paar Leute, wenn die sich alle aufmachen und sich einig sind, dann machen die uns alle kalt. Der ordnet ein Fasten beziehungsweise eine Buße an und dann ändert sich die Sachen. Gott redet zu ihm und sagt, du sollst Israel heißen. Warum Israel? Ganz einfach, Israel heißt nicht Kämpfer Gottes. Aber Kämpfer Gottes bedeutet, Jakob hat anders als Abraham und anders als Isaak den Kampf gegen sich selbst, gegen sein Wesen, gegen seinen Charakter aufgenommen. Wie heißt Jakob auf Deutsch? Fersenhalter. Ekev ist die Ferse, Ekev. Und Jakob heißt, ja, er kommt von hinten und fasst die Ferse an und dann kann man natürlich stolpern, stürzen. Ihr wisst, wenn wir so in der Schule, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wir sind seinerzeit Wandertag, sind wir marschiert, Zweierreihen, ne? Und dann haben wir schon mal so gemacht, und dann ist der andere gestolpert und fast hingeflogen, haben uns tierisch gefreut. Jakob war so ein Typ, war nicht besonders begabt mit guten Eigenschaften. Aber er hat gesagt, wenn ich die Verheißung und den Segen meines Großvaters und meines Vaters haben möchte, dann muss ich was tun. Und das hat er unentwegt getan. Er hat ein Ziel gehabt und da hat er gekämpft, gegen sich selbst, gegen sich, den Menschen und mit Gott auf seiner Seite. Es wäre jetzt interessant, mal zu erwähnen, dass er ja die Leiter sieht in Bethel. Gott steht oben, die Leiter ist von der Erde zum Himmel. Engel gehen rauf und runter. Malachim, ein Malach ist ein Engel, aber das hat mit Maloche zu tun. Ich weiß nicht, ob euch hier im Ruhrgebiet das Wort Maloche bekannt ist. Ein Werk tun, Werk, Arbeit. Engel arbeiten an uns. Diese Engel zeigen Jakob, wir arbeiten an dir. Und Gott, und das ist das Interessante, Gott steht oben und er schaut. Und das Wort, das dort im Text steht, in diesem Bibelwort steht, ist, Gott schaut mit einer Riesenspannung. Was entwickelt sich dort mit meinem Jungen? Deswegen schickt er ihm die Engel. Und deswegen heißt er eines Tages Israel. Und ganz Israel, seine Nachkommen, heißen Jakob. Haus Jakob. Jakob, Israel, nicht Abraham, nicht Isaak. Warum? Unter den jüdischen Rabbinen weisen, gibt es nämlich die Einstellung, dass Jakob wegen der schlechten Voraussetzungen und wegen des wunderbaren Zieles, das er erreicht hat, größer ist als beide. Durch Abraham ist zwar der Glauben gekommen, der hat die Bahn gebrochen. Von Isaak ist wenig die Rede, weil über einen perfekten oder nahezu perfekten Menschen muss man nicht viel erzählen. Aber Jakobs Geschichte ist ganz lang. Und wenn wir sein Sterben anschauen, wie er stirbt, so stirbt einer, der Souveränität besitzt. Als er seinen Söhnen aufgehört hatte, Befehl zu erteilen, zog er seine Beine herauf auf sein Lager und starb. Von Jakob wissen wir das Sterben, von Abraham und Isaak nicht, wie sie gestorben sind. Sie sind beide viel älter geworden als Jakob, über 30 Jahre älter. Aber von Jakob, Israel, na, Israel ist kein Fanartikel. Wir kennen ja diese blau-weißen Geschichten, Israel-Fans, die haben uns so manches vergällt. Die tragen einen Talit, die sind mit Kippa unterwegs und so weiter und so weiter. Morgen werden wir ein bisschen was über den Sabbat hören, dann werde ich euch auch etwas darüber sagen. Aber Israel hat eine Menge von Widersprüchlichkeiten. Lesen wir mal. So erkenne denn, 5. Mose 9, 6 bis 8, 32, 5 bis 6 und 33 bis 29. So erkenne denn, ein halsstarriges Volk bist du. Denk daran, wie du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste erzürnt hast. Von dem Tag an seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen. Eine verkehrte und verdrehte Generation, nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Glücklich bist du, Israel. Wer ist wie du, ein Volk, gerettet durch den Herrn, der der Schild deiner Hilfe und das Schwert deiner Hoheit ist? Das Heil kommt von den Ariern. Ich hatte dieser Tage mit einem Pakistani gesprochen und er sagte mir, er sei Arier. Und damit hat er auch recht, weil er eigentlich Inder ist. Das Heil kommt von den Juden. Als Jesus sich näherte und er die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu dir gesandt sind. Wie oft hab ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Widersprüchlichkeiten. Da jubeln sie, da jauchzen sie, da tanzen sie, die alte Oma, du, über 90. Nimmt den Tambourin und verwandelt den Sand des Strandes dort am Schilfmeer in ein Tanzparkett und ganz Israel jauchzt mit. Miriam, 3 Tage später, was tun die Leute? Dann haben sie die Zunge hier, ne? Was sagen sie? Mann, oh Mann, oh Mann. Das Wasser ist bitter. Mose ist wieder schuld. Der ist oft schuld. Aber jetzt nimm mal, Uwe, du sollst diese Leute jetzt mal hier, diese Leute, ad hoc, heute Abend, heute Nacht, sollst du mit denen losziehen und nach Bayern gehen, zu Fuß. Du hast... Das hat der Mose auch gesagt und auch erlebt, sag mal. Da möchte ich mal gerne wissen, was die dir morgen erzählen. Und übermorgen und übermorgen. Jetzt nimmt er aber 600.000 mindestens. Und wer weiß, wie viele es waren. Manche sagen, es waren 2 Millionen. Kann sein. Und die brauchen 600.000 Leute, sagen wir mal, 2 Millionen, ja? Männer, Frauen, Kinder, die brauchen pro Tag jeder, sag mal, wenig, ganz, 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 ganz wenig, 4 Liter Wasser. 2 mal 4, 8? 8 Millionen Liter Wasser. Das sind 8000 Kubikmeter Wasser. Tag für Tag. Wo kriegen wir das her? Ja, das ist im modernen Israel schon eine Herausforderung. Wie viel mehr ist dort? So geht es auf und ab. Freude und Jubel und dann tiefste Niedergeschlagenheit und Ärger. Zieht sich das durch die ganze Geschichte hindurch? Wenn wir das betrachten, wie das läuft mit Israel, ist unglaublich. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ihr werdet ein Segen sein. Und wenn sie ein Segen waren, das war herrlich. Und wenn sie ein Unsegen waren, dann hat es Tote gegeben und viele böse, schlimme Dinge. Es gibt so viel Widersprüchliches. Die klügsten Männer haben wir aus Israel. Albert Einstein. Oh, und viele andere. Karl Marx verkauft sich wieder gut jetzt, Kapital, ne? Habt ihr gehört? Viele andere, Mose Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, herrliche Sachen. Der Elias. Das, ihr kennt Elias? Denn dieses Oratorium Elias, herrlich. Ich habe es mal gelernt und drauf gehabt, es ist wunderbar. Herrgott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heut kund werden, dass du Herrgott bist. Boah, das ist ein wunderbares Lied, eine herrliche Arie. So viele wunderbare Juden und so viele Verbrecher. Der Hofjude von Isabella und Ferdinand, 1549, war, ja nun, ich meine, klar, und das war ein Schuft, ein Gauner, ein elender Schuft. Was hat er gemacht? Er hat seine eigenen Brüder verraten und die mussten dann aus Spanien raus. Mussten raus und das Land verlassen, dann auch aus Portugal. Also wir haben so vieles Positives. Ich will mich nicht daran lange aufhalten. Ihr kennt viele dieser Dinge. Wenn man zum Beispiel die Klimazonen nimmt, das Land und seine Klimazonen. Du kommst in Tel Aviv an, und hast noch dein Pullover an, dann sagen sie dir 28 Grad. Ja gut, dann ziehst du dir den Pullover aus, das ist jetzt nachmittags, kommst du nach Jerusalem. Jerusalem ist nur gerade mal 50 Kilometer vom Flughafen entfernt, Luftlinie noch nicht mal. Kommst da hin, setzt dich ins Hotelzimmer, ist ja noch warm, ne? So richtig warm, nachmittags um 5, 4, schön. So, jetzt gehst du raus, oh,
Das ist kalt. Ist das kalt? Das ist ja nur noch 12 Grad. Ja, haben wir jetzt erlebt. Kalt.
Fährst du dann mit dem Omnibus 30 Kilometer, 1200 Kilometer tiefer, in die Jordansenke, ans Tote Meer, dann hast du wieder über 30 Grad und es ist trocken. In Jerusalem gehst du unter vor Wasser, da regnet es fast genauso viel wie in London. Bei normalen Verhältnissen. Jetzt im Moment ist alles ein bisschen anders, in den letzten 2-3 Jahren. Aber unter normalen Verhältnissen, 700, 800, 900 Kubik, 900 Millimeter ist schon möglich in Jerusalem. Du fährst 15 Kilometer weiter. Trocken. Nix. Wüste. Du stehst südlich von Jerusalem, 8 Kilometer, kurz vor Bethlehem, schaust über die Wüste von Judäa und siehst da einen Hügel, der ist noch einigermaßen okay. Da noch ein paar Bäumchen. Und da regnet es dann so 200 Millimeter. Schaust du nur ein paar Kilometer weiter, nur wenige Kilometer, du hast es im Überblick, sind es da nur noch 100 Millimeter. Und dort vor dir mag eine Wolke schütten und ein Stückchen weiter ist schon alles vorbei. Wüste, 20 Millimeter, 50 Millimeter. Tja, so sieht es manchmal aus. Klimazonen, dann der Süden und so weiter, das ist schon fantastisch. Volk, das Land, das Volk. Das Volk, seine Erzväter und Patriarchen, die drei, Abraham, Isaak, Jakob, heißen Erzväter und das andere sind die Patriarchen. Abraham, Isaak und Jakobs Söhne, naja, da haben wir ja auch diese Widersprüchlichkeiten. Ne? Der Josef kommt ja bei uns Christen super ab, aber nicht so im Judentum. Im Judentum wird er gesehen als jemand, der die Nase als 17-Jähriger ziemlich hoch trug. Aber das vergibt man ihm, weil er erst 17 war. Ne? Mit 17 hat man noch Träume. Ne? So war das damals. Und naja, die Jungs, Jakob, Israel, wer ist wie du? Naja, Ruben. Was hat der Ruben gemacht? Papa seine Nebenfrau da, ne, so heimlich. Die war ja einiges älter als er. Wenn wir Jakobs Söhne anschauen, das ist ja wohl auch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Naja, ich meine, das wissen wir ja auch von der weiteren Verwandtschaft, dass da die der weiteren Verwandtschaft sind ja die Kinder von unseren Verwandten auch nicht so gut wie unsere, ne, ist klar. Ja. Und dann kommt Israels Erwählung. Gott erwählt Israel, um Abrahams Willen. Abraham ist ein Mann, der Gott bedingungslos vertraut. Er hat auch ein paar Macken. Ja? Zweimal die Geschichte mit Sarah, wo er sagt, das ist meine Schwester. Nicht so ganz koscher, ne? Ja. Aber Gott sieht, dieser Mann hat Glauben. Und da geschieht es, dass Gott Israel erwähnt. In Exodus 19 wird Israel erwählt. Da sagt Gott dort am Sinai, wo Israel sich versammelt, du bist mein Sonderlieblingsvolk. Mein Eigentum kann man auch sagen, aber das trifft nicht die Sache. Ein ganz besonders geliebtes Schätzchen. Mein sondersuper Schatzvolk. Für alle Völker auserwählt, für alle Völker ein Priestervolk. Herrliche Erwählung. Und die freuen sich und die sagen, super, machen wir. Und ein paar Stunden später sagen sie, nachdem das da so ein bisschen, ne, Gott redet die 10 Worte und dann kommt ja die Sache mit den Wolken, Donner, schweren Erschütterungen. Dann sagen sie, hör mal, Mose, rede du mit Gott. Der Sinai ist der Ort der Freiheit. Wir haben im Christentum leider ein schiefes Bild vom Sinai. Schade. Ist durch die Kirche gekommen. Ist durch die Einflüsse der griechischen Philosophie gekommen. Sinai ist der Ort der Freiheit. Was sagt Gott als allererstes? Ihr seid jetzt frei. Ich habe euch aus Ägypten rausgeholt. Paragraph 1 der 10 Worte. Nur ein freies Volk kann ein Gesetz. Nur ein freies Volk kann eine Tora. Nur ein freies Volk kann Gebote bekommen. Sklaven nicht. Die müssen gehorchen. Jetzt sind sie frei. Aber diese Sklavenmentalität, die ist ja nicht verschwunden, als sie Ägypten hinter sich gelassen haben. Bundesgott, der Sinai, Symbol der Freiheit, der Sinai, das Symbol, Gott will sein Volk heiraten, ein Ehebund mit seinem Volk. Gott sucht die Nähe, Israel sagt Distanz. Seht ihr? Widersprüchlichkeiten. Gott sagt Nähe, er, sie, Distanz. Und was passiert? 3000 Menschen sterben wegen des goldenen Kalbes. Machen wir einen Sprung, 1400 Jahre später in Jerusalem. Wieder zu Pfingsten. Sinai findet zu Pfingsten statt übrigens. Genau genommen. 1400 Jahre später in Jerusalem. Selbe Phänomene. Jesus sagt vorher, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und in der ganzen Welt. Es ist dieselbe Aufgabe, dieselbe Erwählung, derselbe Auftrag, wie schon dort am Sinai mit dem Volk Israel. Und dann geschieht es. Und Petrus hält seine Rede. Und was passiert? 3000 Leute werden vom Wort so erschlagen, dass sie richtig lebendig werden. Es ging ihnen durchs Herz und sie werden neue Kreaturen. 3000 Menschen werden gerettet. Das sehen wir. Ist das ein Zufall, dass es da und da 3000 sind? Ich glaube nicht. Kann mir nicht vorstellen. Ja, und dann? Durch Abraham und durch Israel geschieht das Außerordentliche. Das ist einmalig. Das ist der ethische Monotheismus. Ich weiß, das Wort mögt ihr noch nicht gehört haben. Was Monotheismus ist, wisst ihr. Der Glaube an den einen wahren Gott. Okay? Bis dahin, gut, mit Unterbrechung Noah, Henoch. Aber die Menschheit glaubte an Götter. Aber die Menschheit glaubte nicht wirklich an Götter. Denn Götter gibt es nicht. Es gibt keinen Apollos. Es gibt keinen Zeus. Das sind Hirngespinste in den Köpfen. Es gibt keinen Dionysos oder Bacchus.
Es gibt keinen Neptun oder Poseidon, Isis und Osiris und das alles. Das sind Phantastereien. Sie haben ihren Ursprung im Herzen des Menschen, der zornig ist, der gerne einen über den Durst trinkt, sich besäuft, der gerne sich in sexuelle Sünden verirrt, der gerne stiehlt, der hasst, der Gewalt ausübt. Mars, der Kriegsgott. Ares. Thor, Wodan, Odin, Loki. Habt ihr alles gelernt in der Schule? Paulus sagt, es gibt keine Götter. Wenn Menschen Götter anbeten, dann passiert es, dass die Dämonen Gewalt über diese Menschen gewinnen. Die Götter sind keine Dämonen. Die Dämonen nehmen Besitz von den Menschen. Und die Sonne wird angebetet und der Mond wird angebetet. Sag mal, wenn du das so in dir fühlst, Hass, Mordlust, ja, ihr seid ja hier nach der Christianisierung seit Bonifatius friedliche Menschen geworden. Ja, lasst euch bloß nicht einreden, dass die Deutschen so kriegerisch sind. Es gibt einige andere Völker in Europa, die sind ausgesprochen wesentlich kriegerischer als wir. Das ist eine geschichtliche Wahrheit, das lernt man auch, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt. Wir sind ein sehr friedliches Volk, eigentlich, aber es ist unsere Eigenart, dass wir nicht ganz dumm sind hier und dass, wenn wir schon mal zugeschlagen haben, dann war es halt auch nicht so gut für die Nachbarn. Hat sich manches geändert, Gott sei Dank, bin ich froh. Ich bin selbst Kriegsdienstverweigerer und heute sagt man ja nicht so, ne? Heute sagt man ja Zivi oder so. Ne? Ja, hört sich auch so wie Kiwi an, ne? Hört sich so friedlich an, ja, und harmlos vor allen Dingen. Kann man diesen Göttern untreu werden? Hass, Mordlust, Krieg, Sex, Saufen, all das. Kann man dem untreu werden? Nein, kannst du nicht. Du wirst ihnen dienen, bis an dein Lebensende. Du wirst zum Tempel gehen und diese Dinge treiben. Und dann kommt in diese Situation etwas völlig Neues. Was nämlich? Dass ein lebendiger Gott ist. Und dass dieser lebendige Gott weiß, wie Menschen im Frieden auf engstem Raum, in der Familie, in der Sippe, in einer größeren Gemeinschaft, als Volk und als Weltgemeinschaft leben können. Nämlich, wenn sie sich an das halten, was er an ethischen, also an sittlichen und moralischen Grundzügen und Prinzipien aufzeigt. Und das haben wir in der Bibel. Deswegen steht dort nicht, wie Luther übersetzt hat, ich bin der Herr, dein Gott. Das hat er schon richtig übersetzt. Ich habe dich aus Ägypten rausgeführt. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst dir keine Bilder machen. Du wirst den Feiertag heiligen. Du wirst deine Eltern ehren, ihnen Schwere, ihnen Gewichtigkeit beilegen. Du wirst nicht stehlen oder du wirst nicht morden. Du wirst nicht Ehe brechen, du wirst nicht stehlen, du wirst über andere Menschen nicht irgendwelche Geschichten erfinden, die nicht stimmen und du wirst vor allen Dingen auch das, was andere Leute besitzen, nicht für dich haben wollen. Du wirst nicht. Prinzipien. Du kannst jetzt
Wenn du dieses Paradigma hast, kannst du dich daran messen, kannst du sehen, liebe ich Gott? Ist er mein Gott? Oder ist er es nicht? Ja? Und genau das bringt Israel hinein in die Welt. Abraham als Erster, dann über Isaak und dann über Jakob. Das ist etwas Neues. Weißt du, was das ist? Das ist gewaltiger als die Schöpfung. Schöpfungsgeschichte. Das ist für meine Begriffe eine größere Beweislast für die Existenz des lebendigen Gottes, als wenn ich mit Leuten, mit Naturwissenschaftlern, die Gott ablehnen, über die Evolution oder über die Schöpfung streite. Denn das ist einmalig. Das hast du nicht in anderen Völkern, das hast du nicht im Buddhismus, im Konfuzianismus, das hast du nicht im Islam, das hast du nirgends, das hast du nur in dem Glauben, den wir durch die Juden bekommen haben. Das hast du nur in der Bibel. Im Alten wie im Neuen Testament. Das ist das Große. Das nennt man ethischer Monotheismus. Das heißt, der Glaube an einen Gott verpflichtet zu einem sittlich-moralischen, einwandfreien Leben, der das Leben in Shalom, im Frieden garantiert. Menschen haben nicht mehr Krieg. Menschen tun einander nichts mehr Böses. Und dazu muss man von Neuem geboren werden. Das ist die Botschaft. Das haben wir Israel zu verdanken. Der ethische Monotheismus. Nun, Israel ist nicht immer treu geblieben. Und wenn ich Amos lese, wenn ich Hosea lese, und wenn ich andere lese, die Propheten, auch vor allen Dingen die Kleinen, dann sehe ich, was für grauenvolle Sünden, die wir heute in unserer Gesellschaft wiederfinden, sich dort in Israel abgespielt haben. Es hat eine Schicht von Menschen gegeben, die war sich einig, oben. Gegen die Schwachen. Die haben das Volk ausgebeutet bis aufs Blut. Sie hatten kein Erbarmen mit Witwen und Waisen und Armen. Und wenn ein Armer verreckt ist, haben sie ihn verrecken lassen in seinem Dreck und Blut und Elend. Die Propheten klagen das an. Sie haben malocht und das Land zerstört, so wie man es heute tut. Sie haben die Schöpfung zugrunde gerichtet in ihren Ländern, in ihrem Land. Böses getan, Gewalt, die soziale Frage war total verasozialisiert. Gab keine Gerechtigkeit. Gott sagt, das werdet ihr büßen. Ich nehme euch euer Land weg. Und er hat es getan. Ich gebe euch mal zu bedenken. Ich wollte am Anfang noch sagen, ich möchte euch ein bisschen nachdenklich machen in einigen Punkten. Und ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Es ist ein bisschen herausfordernd, was ich sage. Überlegt euch mal, seit 722, als der Assyrerkönig Sanherib das Nordreich eroberte, Ephraim, Manasse, Gad, Aser, Ruben und Naphtali und wie sie alle heißen, Sebulon, Issachar, in die Gefangenschaft führte. Wisst ihr, was da passiert ist? Das Volk ist aufgerieben, ist nicht aufzufinden. Es gibt einige Theorien über die 10 verlorenen Stämme, aber die sind fast alle nicht sehr stichhaltig. Es sind viele Wünsche da, viele Träume. Seit 722 vor Christus ist das Kernland Ephraim, nördlich von Jerusalem, nie mehr wieder bis heute unter israelischer Herrschaft gewesen. Es hat ein Makkabäerreich gegeben, ungefähr 70, 80 vor Christus. Da hatten die Makkabäer Herrschaft über das Land, aber nicht dort, wo die Samaritaner wohnen. Da wohnen in Nablus, Ramallah und anderen Orten, da wohnen heute die Araber und vorher die Samaritaner. Das sollte Israel zu denken geben und das sollte auch uns zu denken geben. Warum? Wir sehen daran, wie schwer die Sünde, die sein Volk begangen hat, in den Augen Gottes gewogen hat. Ihr müsst euch vorstellen, Jeroboam hat in Bethel und in Tel Dan, zwei Götzenbilder aufgestellt, so wie schon einmal Aaron am Sinai, das goldene Kalb, zwei goldene Kälber. Das hat schwer, schwer gewogen. Gehen wir weiter. Aber ein weiterer Punkt, bevor wir dann in die letzten 15, 20 Minuten eintreten. Leitmotive beim Exodus. Als Israel das erste Mal ausgewandert ist aus Ägypten, da stand am Anfang eine große Offenbarung. Da war Mose, der hatte den brennenden Busch am Horeb. Gott sprach zu ihm und ausgestattet mit dieser Vision und dann mit einer außergewöhnlichen, übernatürlichen Kraft holt er sein Volk aus Ägypten heraus. Eine schwierige Aufgabe. Die Jahre vergehen, es kommt die assyrisch-babylonische Gefangenschaft. Ein großer Teil der Juden, ein geringer Teil ist in Judäa geblieben. Ein großer Teil der Juden lebt in Babylon, lebt in Persien. 586 geht die geht Jerusalem zugrunde, wird der Tempel zerstört. 586 vor Christus. 60 Jahre später ungefähr lässt Kyros das Volk zurückgehen nach Jerusalem. Wer will? Und da erleben wir etwas. 42.000 Leute gehen und diesem königlichen Spross, wie heißt er, Zerubabel, nach Judäa. Drei Propheten, Haggai, Zacharia und Malachi, begleiten. Was passiert? Man baut den Tempel wieder neu auf. Was leitet diese Leute? Wir sehen auch später Esra und Nehemia, die kommen ja später, ungefähr 60, 70 Jahre später. Dann wird Jerusalem aufgebaut, dann wird der Gottesdienst geordnet, dann wird Wort Gottes gelehrt durch Esra, den hohen Priester oder den Priester und Schriftgelehrten, das ist der erste Mann, der Schriftgelehrter genannt wird. Was geschieht dann? Diese Leute alle gehen, weil es in ihrem Herzen brennt. Nichts Spektakuläres. Kein spektakulärer Führer, der sie rausholt, es ist nur in ihrem Herzen. Wir lesen von Nehemia, wie er in seiner Seele weint. Sein Herz weint um die zerstörte Stadt Jerusalem. Und Gott bewegt Herzen des Königs, das Herz des Königs, das Herz anderer Menschen und Jerusalem wird wieder neu aufgebaut. Und was ist es beim dritten Exodus, der jetzt seit über 100 Jahren stattfindet? Seit 1850 könnte man sagen. Die Leitung, das sind hauptsächlich liberale Juden, säkulare, sogenannte weltliche Juden, die gar nicht religiös sind. Wenn ich die Geschichte des Zionismus betrachte, da waren ein paar Rabbis aus dem Osten, Polen, Rumänien, Russland. Aber die meisten sind ungläubige Leute. Theodor Herzl als Jude stellt sich einen Weihnachtsbaum hin. Ne? Ben-Gurion glaubt nicht an Gott, aber er glaubt an die Bibel. Er sagt, wer an die Bibel nicht, an Israel nicht, an Wunder glaubt, das ist kein Realist. Aber er war nicht ein gläubiger Jude und viele andere mehr. Das sind die sogenannten Zionisten, Moshe Dayan und andere. Keine frommen Juden. Weißt du, diese Frommen, die kannst du alle nicht gebrauchen. Und ich schreibe es auch in meinem Buch, in beiden Büchern. Die Sache ist die, dass Menschen, wenn sie in ihrer Religiosität festgemauert in der Erde, statt sich vorm Lehm ausgebrannt, nach Schiller frei, wenn sie so in ihrer Religiosität festgefahren sind, kannst du mit denen nichts anfangen. Hier in Deutschland nicht, mit den Gläubigen, und in Israel nicht mit den Juden. Mit den gläubigen Christen. Wenn es euch ärgert, wer sich verbohrt in seine innere Heiligkeit und andere Menschen verachtet, ob wir Christen sind oder Juden sind, den kann Gott nicht gebrauchen. Der zerschmort in seinem eigenen Saft und geht kaputt. Jesus konntest du anpacken. Eine unreine Frau konnte seine Tzitziot anfassen und wurde geheilt. Er war mitten unter den Menschen. Jesus ließ sich nicht auf einem heiligen Berg in Galiläa, zu dem nur wenige Zutritt hatten, in einer Wolke verehren. Jesus ging unter die Leute. Wer hat mich angefasst? Petrus sagt, Mann, red doch nicht so ein dummes Zeug. Du hast doch alle Leute drücken und drängen dich. Da stellst du so eine Frage, Mann. Jesus war ein Mensch, der unter die Menschen ging. Wir sahen seine Herrlichkeit. Was wir gehört, was wir gesehen, mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben es verkündigt. So, das ist so wichtig. Der Zionismus wird gerne in der heutigen Politik, auch vor allen Dingen in Deutschland, als eine Gewaltideologie verherrlicht oder verdammt. Stimmt nicht. Du suchst vergeblich in den Büchern des Zionismus nach Gewalt, vor allen Dingen nach Gewalt gegen Araber, findest du nicht. Gibt es nicht. Der Zionismus rechnet damit, dass man das Land kauft, es bezahlt, gerecht bezahlt, man nimmt das Land, man bezahlt es, man trocknet die Sümpfe aus, man pflanzt Bäume, man bohrt Brunnen und so weiter und macht einen blühenden Garten. Das ist in den letzten 100 Jahren passiert. Und die Sprache, wenn ich überlege, dass der Mann, der seinem Volk, Eliezer ben Yehuda, dass dieser Mann seinem Volk die Sprache wiedergegeben hat. Eliezer ben Yehuda, zwischen 1858 und 1922 hat er gelebt. Der Mann hat 40 Jahre in Jerusalem gelebt und hat seinem Volk die hebräische Sprache wiedergegeben. Eine empfehlenswerte Geschichte, solltet ihr lesen. Er war nicht gläubig, er war kein frommer Jude. Die frommen Juden wollten unbedingt ihn hindern an der Sprache. Er sagte, wenn wir nicht Hebräisch sprechen, werden wir nie ein Volk sein. Und er hatte recht. Mit Jiddisch und Ladino und Englisch und Russisch sind wir nicht ein Volk. Aber wir sind ein Volk, wenn wir Hebräisch sprechen. Ja, aber Hebräisch wird nur in der Synagoge gesprochen, eine heilige Sprache. Und er hatte das Buch Robinson Crusoe gelesen. Das ist so fast dasselbe wie die Bibel, ne?
Und das war in der heiligen Sprache geschrieben. Irgendein perverser, abgefallener Jude hatte das Buch in Hebräisch geschrieben. Und das las er und er war begeistert. Und sein frommer Onkel kommt rein und erwischt das Buch und schmeißt ihn nachts den 14-jährigen Jungen auf die Straße und er muss sich ein anderes Zuhause suchen. Hat Papa verloren gehabt, die Mutter hatte nichts zu sagen bei ihrem Bruder. Und eines Tages, ihn hat das nie mehr losgelassen, dass die Geschichte von Robinson Crusoe in der heiligen Sprache möglich ist, Hebräisch. Und dann mit 23 Jahren ist er in Israel und 40 Jahre arbeitet er an der Sprache. Und als die Engländer 1917 das Land erobern, kurz darauf haben sie eine Volksbefragung, dann heißt es, wer von den Juden, was ist eure Muttersprache? Hebräisch. Als er stirbt, 30.000 Menschen folgen seinem Sarg. Kleiner Mann, ein bisschen kleiner als ich. Immer schwindsüchtig. Er hat's gepackt. Das ist Vision. Und wenn ich überlege, dass David Ben-Gurion mitten in der Wüste steht und nichts sieht als Wüste und sagt, hier bauen wir unsere Zelte und hier bauen wir einen Kibbutz. Vision, und was ist heute? So eine Bäume, Ölbäume, grün, Gras, die modernste Solaranlage der Welt, Forschungsanlage, eine Universität ist dort entstanden. Dort hast du Teiche mit Fischen. Du hast dort durch dieses Brackwasser, das man rausholt, durch dieses etwas salzige Wasser, das in der Tiefe der Erde ist, da machst du Teiche, da kannst du Seefische züchten, die sind größer und haben ein besser schmeckendes Fleisch als die im See, im Meer aufgezogenen Fische. Und du kannst Europa, du kannst Deutschland vom Negev aus, von der Wüste aus, mit Seefischen beliefern. Vision, hä? Ja, der Fromme, der schließt sich ein und betet, ich bitte durch Jesu Blut, mach's nur mit meinem Ende gut, dass ich mich ja von der ganzen Welt abschotte und nichts Böses in mein Herz kommen lasse, außer gegen meine Brüder. Also so ist es, ne? Gut. Okay, so Israel heute. Wir haben 7,3 Millionen Juden. Ich komme jetzt zum Schluss, also für diejenigen, die schon langweilig ist, dann. Israel heute, 7,3 Millionen Menschen im Land, davon 5,5 Millionen Juden. Als Israel 1948 gegründet wurde, gab es im Land 600.000 Juden. Haben wir die Zahl nicht schon irgendwann mal gehört? Was? Das scheint doch irgendwie was? Ne? Na, so. Es gibt etwa 70 bis 100 Gemeinden mit etwa 7.000 bis 10.000 sogenannten messianischen Juden. Die werden aber von den Juden nicht anerkannt und die nennt man auch nicht Juden. Die werden absolut nicht als Juden anerkannt von den Juden, von den orthodoxen Juden vom Innenministerium. Obwohl die als Juden dort leben, die sind Juden, aber als wirklich Juden, sie nennen sich messianische Juden, aber von den anderen Juden, den frommen Juden, werden sie nicht als messianische Juden bezeichnet, sondern als Nozrim, als Nazarener. Versteht ihr? Als Nazarener. Okay? Das Interessante ist, dass ausgerechnet die säkularen Juden, die weltlichen Juden, die gottlosen Juden, dass die viel von diesen messianischen Juden halten, weil die sagen, die arbeiten wenigstens. Die sind im Militär, die dienen, die tun ihre Pflicht, die malochen, die sind zur Stelle und die sind hilfsbereit, gute Menschen. Unter denen bekehren sich auch die Leute. Es gibt allerdings manche Rabbiner,
die das Neue Testament lesen. Manche orthodoxe Juden, die an Jesus glauben, aber es nicht transparent werden lassen. Die zeigen es nicht. Muss man nicht an die große Glocke hängen, sagen sie. Das ist auch wahr, wie groß die Zahl dieser Menschen ist, ist nicht bekannt, aber einige Hunderte sind es. Das ist sehr, sehr interessant. Aber was wir heute seit wenigen Jahren bemerken, der Pioniergeist ist geschwunden. Das, was 67, 70, 77, 80 Israel noch so vorangetrieben hat, dieser Pioniergeist, dieses Wirken, dieses Arbeiten, das ist vorbei. Ich sprach heute Morgen mit einer Schwester, die war gerade dieser Tage, kennt Israel sehr gut, sie war 14 Tage jetzt in Israel. Es ging ihr so wie mir, sie sagte, Israel ist anders. Es ist anders geworden, was ist los? Geld spielt eine Riesenrolle. Israel ist ein Hightech-Land, das Hightech-Land, gut 90% des Einkommens kommt von Hightech, modernste Technik in alle Welt hinaus. Der Pioniergeist ist verschwunden, das Geld regiert die Welt. Tel Aviv, der Schekel war bis vor dieser künstlichen Krise, die wir jetzt haben, von der ich meine, dass sie künstlich ist, und da stehe ich nicht alleine, da war der Schekel die härteste Währung, härter als der Euro. Als ich voriges Jahr in Israel war, da haben wir 5,50 oder 5,40 für unseren Euro bekommen. Heute kriegst du nur 4,80 für den Euro. Aber die Preise sind ein bisschen gestiegen, ne? Hightech. Kriminalität hat sehr zugenommen. Bis das Fernsehen kam in Israel, gab es fast null Kriminalität. Israel hat, ich weiß nicht das Jahr, aber Israel hat relativ spät das Fernsehen eingeführt und als es eingeführt war, begann die Kriminalität. Wir wissen ja auch um die Wirkung von Fernsehen, darf man unter Gläubigen nicht sagen, weil die dafür streiten. Aber naja, ist klar, Ärzte, Rechtsanwälte und andere Leute unserer Gesellschaft prangern die schädlichen Einflüsse des Fernsehens an, ne? Das wisst ihr doch. Und es ist auch wirklich so. Und so hat es eine schlimme Sache gegeben. Vor 10 Tagen ist einer der mächtigsten Mafia-Bosse in Tel Aviv ums Leben gebracht worden. Man hat sein Auto mit einer Bombe versehen und dann hochgehen lassen. Daraufhin hat seine Familie der Gegenpartei schwere Rache angedroht. Die Mafia ist drin. Seit ungefähr 18 Jahren, 20 Jahren kommen russische Einwanderer, ja, Juden und manche sind keine Juden, nach Israel. Und da hat sich einiges entwickelt, Geschwister. Mafia, Drogen. Die Israelis nennen Tel Aviv das Schwulen-Ghetto der Welt. Die Konzentration der Schwulen ist nirgends so groß wie in Tel Aviv. In Jerusalem haben 2 Schwulenparaden inzwischen stattgefunden. Und keiner hat ja wirklich was, nur ein bisschen was dagegen unternommen, nicht viel. Es ist eine Stadt, die nicht schlafen geht, Tel Aviv. Während man die Flüchtlinge, die aus Darfur und Sudan und anderen Ländern kommt, an der Grenze leicht abfängt, sie befragt und sie wieder zurückschickt, und das sind Informationen, die habe ich aus Israel selbst und aus israelischen Medien, worüber sich viele israelische leitende Persönlichkeiten aufregen, dann werden diese Leute befragt und nach Ägypten zurückgeschickt. Nicht selten landen sie dann im Sudan, werden dort zu Sklaven gemacht oder erschossen oder schon von den Ägyptern erschossen. Aber die Mädchen, die aus der Tschechei, aus der Ukraine, aus Polen, vielleicht aus Deutschland oder Rumänien, aus Russland, über Ägypten nach Israel eingeschleust werden. Die werden nicht erwischt. Die dienen in Tel Aviv und in Haifa und in anderen Orten der Prostitution. Müsst ihr euch vorstellen, und das ist eine Zahl, die ich letzte Woche in den Medien gelesen habe, in israelischen Medien, die Zahl der der Fälle der Prostitution liegt in Tel Aviv im Monat bei 1 Million. Das heißt, 1 Million Mal müssen die paar tausend Mädchen bis zu 10 Mal am Tag ihren Freiern zur Verfügung stehen. Die meisten kommen aus dem Osten. So, das ist ein anderes Bild. Ich sage das ganz ausdrücklich, weil wir für Israel beten müssen. Israel steht da, wo es schon mal gestanden hat, worüber die Propheten geklagt haben. Und deswegen sieht die Zukunft nicht sehr gut aus. Korruption in der Regierung, bei den Regierenden, bei den Religiösen, bei den Orthodoxen, überall. Geschwister, wenn wir eine Last haben für Israel, dann lasst uns dafür beten, damit das Volk nicht zugrunde geht, sondern gerettet wird. Aber es gibt eine Verheißung, die steht im Römerbrief. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Gott wird sein Volk retten. Eines Tages wird ganz Israel gerettet werden. Und dafür beten wir. Was wir tun müssen, ist, dass wir unser Volk, unser deutsches Volk, und alle, die hier wohnen, evangelisieren und evangelisieren und evangelisieren. Dass wir unsere Aufgabe, das Evangelium unter unser Volk zu bringen, erfüllen, damit Israel endlich aus dieser Gefangenschaft herauskommt. Wir sind auch faul. Und davon müssen wir uns erretten lassen. Und davon müssen wir aufwachen. Geschwister, das ist eine ernste Sache. Ich weiß, dass ich damit nicht einen üblichen Israel-Vortrag gehalten habe, auch ganz bewusst, möchte ich auch nicht. Ich möchte euch wachrütteln für unser Volk, für uns selbst, denn ihr findet viele Parallelen. Und ich möchte bitten, dass ihr aufwacht für die Realität, in der wir heute leben. Und dass ein jeder seine Bequemlichkeit aufgibt, wie es in vielen anderen Völkern, wo das Evangelium sich machtvoll bahnbricht wie ein Wasserfall, dass es so in unserem Volk wird, dass wir endlich aufwachen und uns von unserer Bequemlichkeit lösen und zu unseren Mitmenschen und Nachbarn gehen. Wie das geschieht, das ist ganz einfach. Geh einfach, wo du bist. Amen. Lass uns beten. Wollen wir aufstehen?